Vollmacht. So stellt man sich das ja vielleicht als junger Mensch so vor. In der Schule ist es ja so, man beginnt mit dem ABC, mit dem Zahlenraum bis 10 und dann kommt jedes Schuljahr was Neues dazu. Und man wird immer schlauer und wenn man dann die Abiturienten so sieht, wir haben sie vor ein paar Wochen hier vorne gesehen, dann strotzen die vor Kraft und Energie. Ja, sie haben sich das zum Teil zumindest hart erarbeitet, haben etwas eingesetzt dafür und bekommen dann den Lohn für ihre Mühe. Und im Leben als Christ stellen wir uns das auch so vor. Man beginnt ganz klein mit den ganz einfachen Lektionen, zum Beispiel Vertrauen auf Gott. Und dann kommen nach und nach die größeren Themen wie Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, prophetisches Reden, vollmächtige Verkündigung oder so ähnlich. Und wenn ich mich dann mal so ganz ehrlich selber anschaue, dann stelle ich fest, manchmal lerne ich im Glauben gerade wieder das ABC und den Zahlenraum bis 10. Ein Beispiel, als ich am Montag, wir haben es gerade von Peter gehört, den Timon, unseren jüngsten Sohn, zum Sola-Einstiegsplatz brachte, sah ich dort einen kleinen Trupp Mitarbeiter, die alles vorbereitet hatten, um die Teens in Empfang zu nehmen. Verkleidung war da, Stationen waren aufgebaut, wo man etwas tun konnte. Und ich wusste, oder ich dachte, ich weiß es ja nicht, wie es war, diese jungen Leute würden in wenigen Stunden zu Fuß aufbrechen, um über Nacht zum Solaplatz zu laufen und so gleich in die Geschichte des Lagers einzusteigen. Auf einmal fing es an zu regnen und es gab keinen Unterstand weit und breit. Ich hatte keinen Schirm, keine Regenjacke, die meisten anderen auch nicht. Einige Eltern fuhren recht schnell wieder weg und ich hatte den Eindruck, dass die froh waren, dass sie jetzt diese Wanderung nicht mitmachen müssen. Ich setzte mich ins Auto und wartete noch auf meine Schwägerin, die meinen Neffen bringen wollte. Und ich saß dort im Auto und es regnete und ich haderte mit Gott und sagte, wie kannst du das zulassen, dass es jetzt regnet? Siehst du nicht diese opferbereiten Mitarbeiter, die jetzt ins Sola starten wollen? Bitte lass es aufhören. Und gleichzeitig merkte ich, wie ein spöttischer Zweifel mich durchzuckte. Es gibt so große Probleme auf der Welt. Was ist ein Regenschauer auf einem Dorfparkplatz? Auf einmal hörte der Regen auf und so blieb es dann erst, bis die Nachts wieder nass geworden sind. Aber was Peter uns gesagt hat, das zeigt, wie es weitergegangen ist. Was ich damit sagen will oder was ich für mich daraus gelernt hatte, war diese Lektion. Du kannst Gott um alles bitten, er hört dich und er kümmert sich um die kleinsten Kleinigkeiten seiner Kinder. Das ist etwas, was man schon als junger Christ lernt, aber erproben muss man es das ganze Leben. So viel zum Thema, Also, das ist mein Einstieg zum Thema Basics. Und eine andere Basic-Lektion habe ich gerade im Sommersemester an der Hochschule gelernt, obwohl ich da nicht Theologie studiere. Die meisten von euch wissen, ich studiere Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt und bin dort jetzt gerade mit dem 6. Semester fertig geworden. Und dort gab es ein Ethikseminar mit Texten von Dietrich Bonhoeffer. Und die Erkenntnisse daraus, beziehungsweise was mir da neu aufgegangen ist, obwohl ich eben schon lange Christ bin, das möchte ich heute gerne mit euch teilen. Und deswegen diese Einleitung, weil ich gedacht habe, wenn ich das Thema am Anfang genannt hätte, hätten viele gesagt, wir sind schon lange Christen, was willst du mit so einem Anfängerthema? Aber vielleicht stellt sich auch raus, vielleicht ist es eben kein Anfängerthema oder etwas, was wir immer wieder neu durchbuchstabieren müssen. Und mein Thema lautet Nachfolge. Vor einer Woche haben wir hier im Gottesdienst eine Predigt gehört zum Thema Ihr seid das Salz der Erde. Und von daher ist das eine ganz gute Ergänzung. Beide Themen könnte man unter der Frage zusammenfassen, was bedeutet es nach dem Neuen Testament als Christ zu leben? Die erste Antwort war also, Salz und Licht der Welt zu sein. Die zweite versuche ich heute zu geben durch die Fortsetzung, wie können wir Salz und Licht sein? Und die Antwort heißt, indem wir Jesus Christus nachfolgen. Der dazugehörige Predigttext ist denkbar kurz. Er steht in Markus 2, Vers 14. Und da heißt es, und da Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. So einfach. So schlicht. Wenn wir uns nun fragen, ja, was bedeutet Nachfolge, dann gibt der Zusammenhang des Textes uns schon Hinweise auf die Antwort. Der Text steht im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums. Am Anfang dieses Kapitels wird die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten berichtet, der von seinen Freunden durch ein aufgebrochenes Dach zu Jesus gebracht wird. So viele Menschen drängen sich um Jesus, um ihn zu sehen und zu hören. Da bleibt nur der Weg über das Dach. Aber es geht in der Geschichte eigentlich um mehr als nur eine Heilung oder um die Zielstrebigkeit der Freunde, sondern es geht darum, wer Jesus eigentlich ist und welche Befugnis, man könnte auch sagen, welche Vollmacht er hat. Bevor er den Gelähmten heilt, spricht er ihm Vergebung der Sünden zu. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Darf er das? Und kann er das überhaupt? Danach erzählt Markus, dass Jesus wieder predigt. Und zwar diesmal am Seeufer des See Genezareth. Und als er weiterläuft, sieht er auf einmal diesen Zolleinnehmer Levi und es kommt zu dem folgenschweren Satz: Folge mir nach. Und Levi lässt alles stehen und liegen und folgt ihm nach. Er geht ihm hinterher. Die unmittelbare Auswirkung wird in dem Bericht danach geschildert. Levi veranstaltet ein Fest und lädt Jesus, die Jünger und noch seine alten Freunde und Bekannten ein, die im Ort nicht unbedingt gut angesehen waren. Und Jesus feiert mit ihnen, was wiederum zur Folge hat, dass man über Jesus die Nase rümpft. Und auf diese Kritik antwortet Jesus mit dem Satz, dass der Arzt für die Kranken da ist, nicht für die Gesunden. Und so ist auch er gekommen, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht die, die schon bei ihm sind oder es zumindest meinen. Zum Thema Nachfolge hat Dietrich Bonhoeffer ein dickes Buch geschrieben, das wir in Auszügen in der Hochschule gelesen haben. Vielleicht kennen das auch einige von euch sogar. Ich möchte daraus einige Gedanken weitergeben, weil ich denke, dass es brillant formuliert ist, um es mal so zu sagen. Doch zuvor lasst mich einige Informationen zu seiner Person und zum Zustandekommen dieses Buches schildern, damit wir alle dies besser einordnen können. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier den Namen Dietrich Bonhoeffer schon gehört haben, aber vielleicht sind die Informationen auch unterschiedlich ausgeprägt. Er war ein deutscher Theologe, der während der Nazi-Zeit gelebt hat und von den Nazis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs umgebracht wurde, weil er dem deutschen Widerstand angehörte. Dieses Jahr ist auch sozusagen so ein Gedenkjahr, weil es eben genau 70 Jahre her ist, dass Dietrich Bonhoeffer getötet wurde. Einer seiner bekanntesten Texte ist als Lied vertont worden und wir singen es auch manchmal im Silvestergottesdienst. Dieses Lied: von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Er hatte diesen Text aus dem Gefängnis heraus auch zu einem Jahreswechsel an seine Familie geschickt. Dietrich Bonhoeffer war ein sehr kluger Mensch, ein sehr begabter Mensch. Er hat mit 17 Abitur gemacht und mit 21 schon eine Doktorarbeit geschrieben. Nach einigen Auslandsaufenthalten wurde er von der Bekennenden Kirche 1935 gebeten, die Leitung ihres Predigerseminars zu übernehmen. Man muss dazu wissen, dass die evangelische Kirche in Deutschland zu dieser Zeit sehr stark durch die Nazi-Ideologie kontrolliert war. Als Gegenbewegung bildete sich die sogenannte Bekennende Kirche. Und sie haben gesagt, sie erkennen als Herrn und Haupt der Kirche nur Jesus Christus an und nicht den Führer. Und damit es für den Pfarrernachwuchs in ihrem Sinn, also im Sinn der Bekennenden Kirche, eine Ausbildungsstätte gab, gründeten sie das Predigerseminar in Zingst und später in Finkenwalde, also ist dann umgezogen. Das war ein sehr riskantes Projekt, was von der Staatsführung auch nicht lange geduldet wurde. 1937 schon wurde es offiziell geschlossen. Es arbeitete heimlich im Untergrund mit Bonhoeffer weiter, bis es 1940 erneut geschlossen wird und Bonhoeffer Rede- und Schreibverbot erhält. Das Thema Nachfolge hat er im Predigerseminar intensiv unterrichtet. Daraus wurde das Manuskript des Buches. Und im Vorwort dazu heißt es: Die ersten Nachfolgevorlesungen in Zingst und Finkenwalde wurden für die Hörer zu einer atemberaubenden Überraschung. Sie spürten plötzlich, dass sie nicht zum Erlernen einiger neuer Predigt- und Unterrichtstechniken hergekommen waren, sondern in umwälzend neue Voraussetzungen eingeführt wurden. Und auch eine Mitstudentin von mir, jetzt gerade aktuell in diesem Semester, meldete sich in dem Seminar irgendwann mal so zu Wort und war recht aufgewühlt und sagte, also ich muss jetzt mal was fragen. Ich meine, ich glaube ja auch an Gott und so, aber irgendwie, und sie wusste da nicht so richtig, wie sie ihr Gefühl zum Ausdruck bringen sollte, sie hat es dann in den Satz gefasst, also muss man erst Theologie studiert haben, um Christ sein zu können? Ich glaube, sie wollte so sagen, so in dieser Radikalität habe ich das noch nie gesehen oder hat mir das noch niemand gesagt. Ich glaube nicht, dass man Theologie studiert haben muss, um Christ sein zu können, aber Nachfolge, wie Bonhoeffer sie versteht oder wie sie im Neuen Testament verstanden wird, die erfasst einen Menschen ganz und gar. Nachfolge ist nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung, ein Hobby wie Angeln oder Orchideen züchten. Nachfolge meint unsere ganze Existenz. Und daher will ich jetzt drei Punkte aus dem Buch, mit denen ich den, ich will jetzt drei Punkte nennen aus dem Buch und mit denen will ich den Text Markus 2, Vers 14 auslegen. Und dazu kommen noch einige weitere Aspekte bzw. Bibelstellen. Das sind die drei Punkte. Erstens der Ruf in die Nachfolge, nämlich es ist Jesus, der ruft. Zweitens Glaube und Gehorsam und drittens Nachfolge und das Kreuz. Der Ruf in die Nachfolge. Alles beginnt mit dem Ruf. Jesus sieht in der Menge der Menschen den einen Mann und spricht ihn an. Folge mir nach. Da gibt es keine lange Vorrede, keine Vorbereitung. Und ebenso unmittelbar ist die Reaktion. Der Angesprochene hört und gehorcht. Der einzige Grund für diese unmittelbare Reaktion auf den Ruf ist die Person, die da ruft, nämlich Jesus Christus selbst. Ich zitiere aus Bonhoeffers Buch. Er ist es, der ruft. Darum folgt der Zöllner. Die unbedingte, unvermittelte und unbegründbare Autorität Jesu wird in dieser Begegnung bezeugt. Nichts geht hier voraus und es folgt nichts anderes als der Gehorsam des Gerufenen. Dass Jesus der Christus ist, gibt ihm die Vollmacht zu rufen und auf sein Wort Gehorsam zu fordern. Jesus ruft in die Nachfolge, nicht als Lehrer und Vorbild, sondern als der Christus, der Sohn Gottes. So geht es also in diesem Text um Jesus Christus und seinen Ruf, seine Vollmacht. Diese Vollmacht hatte er in der Geschichte mit der Heilung des Gelähmten bzw. im Zuspruch der Vergebung deutlich gemacht. Deshalb habe ich die Vorgeschichte berichtet. Es geht aber eben nicht um den Zöllner in erster Linie. Es geht nicht um die Entscheidung des Menschen, ein langes Abwägen und eine Entscheidung reifen lassen. Noch einmal Bonhoeffer. Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Im Lukas-Evangelium wird von zwei weiteren Personen berichtet, die diesen Ruf auch gehört haben. Folge mir nach. Aber der erste sagt, ich muss noch meinen Vater beerdigen. Und der zweite, ich muss mich noch von meiner Familie verabschieden. Beide Antworten sind typisch menschlich und das sind so diese Ja, aber Antworten. Doch Jesus macht deutlich, sein Ruf in die Nachfolge entspricht nicht menschlichen Maßstäben. Nichts soll sich zwischen Jesus, der ruft, und den, der gerufen wird, stellen. Kein Gesetz, keine Bedingungen. Welche Bedingungen knüpfen wir nicht alle an unsere Nachfolge? Ich muss noch mehr wissen. Ich muss mir erst sicher sein. Ich muss erst mal mein Leben in den Griff bekommen. Mein Alltag fordert mich zu sehr und so weiter. Was ist Nachfolge stattdessen? Bonhoeffer sagt, Nachfolge ist Bindung an Christus. Es geht um die persönliche Beziehung zu ihm, nicht das Glauben an eine große, unpersönliche Gottesidee. Man hat ja eine Zeit lang geglaubt, Religion würde aussterben in Deutschland. Es würde bald niemanden mehr geben, der dem christlichen Glauben anhängt. Aber dann stellte sich heraus, dass es eben doch eine ganze Menge Leute gibt, die in irgendeiner Weise an Gott glauben und es für wahr halten, dass es ihn gibt. Das ist grundsätzlich positiv, aber das ist noch nicht Nachfolge. Ich möchte noch eine Passage aus dem Buch vortragen, die ich für richtig und für wichtig halte, aber auch ein bisschen provokativ. Bonhoeffer schreibt, ein Christentum, in dem es nur den Vater Gott, aber nicht Christus als lebendigen Sohn gibt, hebt die Nachfolge geradezu auf. Hier gibt es Gottvertrauen, aber nicht Nachfolge. Allein weil der Sohn Gottes Mensch wurde, weil er Mittler ist, ist Nachfolge das rechte Verhältnis zu ihm. Nachfolge ist gebunden an den Mittler. Und wo von Nachfolgerecht gesprochen wird, dort wird von dem Mittler Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gesprochen. Der Satz, den ich provokativ finde, ist, hier gibt es Gottvertrauen, aber nicht Nachfolge. Wir sind ja schon immer ganz froh, wenn Gottvertrauen da ist. Wir waren vor kurzem in einem Taufgottesdienst in einer Baptistengemeinde, wo drei recht junge Menschen getauft wurden. Wie üblich wurden sie aufgefordert, der Gemeinde zu erzählen, warum sie sich taufen lassen wollen. Es war natürlich eine aufregende Sache und auch mit viel Lampenfieber verbunden. Deshalb wollen wir barmherzig sein und nicht richten über das, was da so gesagt wurde. Aber ich dachte bei mir selbst, warum ist es so schwer, zum Ausdruck zu bringen, wer Jesus für dich ist und dass du ihm nachfolgen willst? Ich finde, das ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich bin Christ, weil ich glaube, dass Gott immer bei mir ist. Oder ob ich sage, ich bin Christ, weil ich Jesus, dem Christus, nachfolgen will. Wie gesagt, ich kämpfe selbst immer noch mal wieder mit dem Thema Gottvertrauen. Und deshalb denke nicht, dass ich mich über diese jungen Leute stellen will. Ich denke nur darüber nach, was landläufig so gepredigt und gelebt wird. Was bedeutet Christsein? Was bedeutet Nachfolge in der heutigen Zeit? Und deshalb hat mir die Begegnung mit diesen radikalen, herausfordernden Bonhoeffer-Texten persönlich sehr gut getan. Das eine ist zu sagen, ich glaube an Gott und ich freue mich, dass Jesus immer bei mir ist. Das ist gut und das ist auch wichtig. Das ist eine wichtige Lektion in der Schule Gottes. Aber das andere ist, dass Jesus uns in seine Nachfolge gerufen hat und dass er heute erneut ruft. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Glaube und Gehorsam. Nachfolge heißt, bestimmte Schritte tun. So sagt Bonhoeffer, mit dem ersten Schritt ist der Nachfolgende in die Situation gestellt, glauben zu können. Folgt er nicht, so lernt er nicht glauben. Wir können hier an die diversen Berufungsgeschichten denken, die in den Evangelien berichtet sind. Wie Jesus durch Galiläa zieht und Menschen in seine Nachfolge ruft und wie sie darauf reagieren. Die einen, wie gesagt, zögerlich oder Bedingungen stellend. Die anderen reagieren auf der Stelle und mit Gehorsam. Wie Levi in unserem Predigttext oder wie Petrus, Andreas oder die anderen Jünger, deren Namen in der Bibel genannt werden, weil sie Menschen waren, mit denen Jesus Geschichte schrieb. Sie ließen ihre Fischernetze liegen und gingen mit Jesus mit. So lernten sie Glauben. Das ist für Bonhoeffer der springende Punkt. Der Weg zum Glauben geht durch den Gehorsam gegen den Ruf Christi. Eine wichtige Beispielgeschichte ist hier auch der sinkende Petrus aus Matthäus 14. Sie macht einiges deutlich. Nur kurz zur Erinnerung, die Jünger sind ohne Jesus in einem Schiff auf dem See Genezareth unterwegs. Es ist eine stürmische Nacht und auf einmal kommt Jesus über das Wasser zu ihnen. Petrus erkennt ihn und will ihm entgegengehen. Aber er stürzt sich nicht über die Reling, sondern er bittet Jesus, ihn zu rufen. Da ist er wieder. Der Ruf Jesu, der die Situation schafft, in der ein Mensch zum Nachfolger werden kann. Jesus ruft und Petrus steigt aus dem Boot. Er muss den Schritt nun im Gehorsam gegenüber dem Ruf wagen, sonst hätte er nicht Glauben gelernt. Und daran sehen wir den engen Zusammenhang von Glaube und Gehorsam. Eines gibt es nicht ohne das andere, wenn Jesus uns in seine Nachfolge ruft. Dieser Doppelsatz von Bonhoeffer ist, denke ich, relativ bekannt geworden. Nur der Glaubende ist gehorsam, nur der Gehorsame glaubt. Und das gilt dann auch für das weitere Leben, wenn wir wissen wollen, was Nachfolge konkret bedeutet. Leben im Glauben heißt auch Leben im Gehorsam gegenüber dem Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für den Zöllner Levi hieß das als erste Konsequenz, ein Essen zu veranstalten und alle dazu einzuladen, die ihm eingefallen sind. Leute, die ganz nah bei Jesus waren und solche, mit denen die Frommen nichts zu tun haben wollten. Sie alle erfuhren, dass er ein Nachfolger Jesu geworden war. Ich fasse das hier kurz, da könnte man noch viel dazu sagen. Aber ich möchte noch einen dritten Punkt ansprechen, der mir wichtig ist. Und dann werde ich noch ein paar ganz alltagspraktische Schlussfolgerungen aufzuzeigen. Also wem das zu theoretisch ist, wartet noch einen kleinen Moment. Es wird noch konkret. Der dritte Punkt lautet Nachfolge und das Kreuz. So lautet eine Überschrift im Buch und es ist das Kapitel, bei dem man nicht vergessen darf, in welcher Zeit es geschrieben wurde. Es geht um das Thema Leiden um Jesu Willen. Und das hatte für Christen, gerade für solche wie Bonhoeffer, die sich der gleichgeschalteten Kirche und damit dem Staat widersetzten, ganz konkrete Konsequenzen. Ausgangspunkt ist Markus 8, Vers 34. Jesus ruft die Menschenmenge und seine Jünger noch einmal zu sich, als er selbst sich Richtung Jerusalem, Richtung Leiden am Kreuz bewegt. Er fordert sie auf, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus. Das bedeutet, Nachfolge ist immer eine offene Situation. Immer wieder ist auch eine neue Entscheidung gefragt. Der verleugne sich selbst. Wer Jesus nachfolgt und an ihn gebunden ist, lebt nicht mehr in ich-süchtigen Bezügen. Die Bindung an Jesus macht ihn frei von der Bindung an sein eigenes Ich, das immer Angst hat, zu kurz zu kommen. Jesus selbst hat durch sein Leiden und Sterben am Kreuz das Leiden und die Gottesferne der Menschen überwunden, weil er nach dem Willen Gottes die Sünde der Welt stellvertretend trug. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet nun nicht ein schweres Schicksal, sondern es ist das Leiden, das uns aus der Bindung an Jesus Christus allein erwächst. Also nicht, weil ich eine schwere Kindheit hatte, ist das halt das Kreuz, das ich tragen muss, sondern es hat mit Lasten zu tun, die man um Jesu Willen trägt. Das bedeutet zum Beispiel, die Augen nicht zu verschließen vor der Not des anderen, sie mittragen oder sogar stellvertretend tragen, in dem Wissen, dass Jesus mich trägt. Vergebung üben, Liebe üben, diese Dinge. Bonhoeffer selbst hat die Konsequenz auch darin gesehen, dass man selbst schuldig wird in der Nachfolge, um andere zu retten. Also bei ihm hieß es, war das dann der Weg in den Widerstand, das Attentat auf Hitler, um größeres Leid abzuwenden. Von ihm stammt der Satz, man muss dem Rad auch in die Speichen fassen und es zum Stoppen bringen, anstatt nur die Verletzten am Rand zu verbinden, die vom Rad getroffen wurden. Nachfolge ist in diesem Sinne nicht immer ein einfacher Weg und es wird nicht ausbleiben, dass wir schuldig werden. Aber daher ist es so wichtig, dass wir uns vergewissern, an wen wir gebunden sind. An Jesus Christus, der das Leid durch sein Leiden überwunden hat. In seinem Tod am Kreuz haben wir Vergebung für alle Schuld. Und das macht uns mutig, auch um seinetwillen Risiken einzugehen und Schritte des Glaubens im Gehorsam zu wagen. Wir wissen nicht, wie sich das gesellschaftliche Klima hier in Deutschland weiterentwickeln wird, ob es Bedrohungen für Christen geben wird. Wenn man im Internet etwas unterwegs ist, kann man ja schon erschrecken, wie offen, rassistisch und diskriminierend manche Mitmenschen sich dort äußern. Das kann sich auch irgendwann gegen uns richten, wenn wir mutig unseren Mund aufmachen und uns für Benachteiligte einsetzen. Ich denke, da brauchen wir viel Weisheit und Leitung durch den Heiligen Geist, um zu erkennen, wo wir um Jesu Willen den Mund aufmachen sollen oder wo wir um seinetwillen lieber schweigen und nicht mitreden mit der Masse. Wie gesagt, es geht um Jesus und sein Reich. Es geht nicht um unsere persönliche Prägung, unsere Wunschvorstellung oder unser Idealbild. Das kann ein riesengroßer Unterschied sein. Ja, und zum Schluss möchte ich noch einige alltagspraktische Schlussfolgerungen ziehen, beziehungsweise euch einladen, für euch selbst zu überlegen, was Nachfolge konkret für euch bedeutet. In einem Andachtsheft las ich die Aussage einer Frau, die definierte zu der Frage, was bedeutet für dich Nachfolge? Sie schrieb dort: Gerade jetzt bete ich wieder neu, Jesus, wo möchtest du mich haben? Ich will nicht selber entscheiden, was ich tun oder lassen will, sondern ich möchte an dem Ort sein, den Jesus für mich vorbereitet hat und den niemand sonst ausfüllt, wenn ich es nicht tue. Das bedeutet für mich Nachfolge. So ein Gebet ist wichtig. Herr, wohin willst du mich führen? Aber es ist auch nicht immer leicht, eine eindeutige Antwort zu hören. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt gemeint, dass es immer nur eine einzige Möglichkeit gibt, sondern in der Bindung an Jesus Christus, in der Treue zu seinem Wort und dem Abwägen der verschiedenen Möglichkeiten erschließt sich der Weg oftmals im Gehen. Aber was ist mit denen, die gerade nicht an einer Weggabelung stehen, die sich nicht entscheiden müssen zwischen verschiedenen Wohnorten oder Arbeitsstellen, deren Auftrag für die nächsten Jahre relativ klar ist, weil sie Aufgaben verbindlich übernommen haben? Und damit frage ich diejenigen, die den Ruf Jesu gehört und angenommen haben, die sich als Nachfolger und Nachfolgerinnen, Jünger und Jüngerinnen bezeichnen würden. Ich habe dann da gesessen und habe mir überlegt, was bedeutet für mich persönlich Nachfolge ganz konkret? Was heißt für mich Christsein? Und ich lese euch mal so die 11 Stichworte vor, die mir eingefallen sind. Und vielleicht ist da ein Punkt für euch dabei, an dem ihr auch sagt, ja, das ist auch mein Thema. Da will ich üben. Ich sage es einfach so als Stichworte. Glauben und Vertrauen. Vertrauensvoll beten. Lernende bleiben, das heißt für mich auch Bibel lesen. Barmherzig sein gegen mich und gegen andere Menschen. Das braucht man, wenn man mit Menschen zusammenlebt. Großzügig sein. Die Zunge im Zaum halten. Vergebung üben. Sorgen abgeben. Da hatten wir vor 2 Wochen hier eine sehr schöne Predigt mit einer ganz konkreten Übung dazu. Mutig Risiken eingehen um Jesu Willen, offen sein für Gottes Reden, dankbar sein. Und euch fallen bestimmt noch andere Dinge ein, die für euch wichtig sind, wo ihr sagt, das ist mein Lernfeld, da will ich üben in der Nachfolge Jesu. Vielleicht gibt es hier auch jemand, der sich bisher noch nicht zu den Nachfolgern Jesu gezählt hat. Was ist mit denen? Jesus steht heute vor dir, so wie jeden Tag deines Lebens. Was hindert dich, deine Beine über die Reling zu schwingen und ihm zu folgen? Du hast ihn schon gebeten, Jesus, ich will deinen Ruf hören. Und er sagt heute zu dir, komm, folge mir nach. Amen. Diese Alltagskonkretion, und ich habe mir überlegt, man müsste das so machen, wie so ein Kleinanzeigen-Aushang, wo man sich so Zettelchen abreißen kann. Und ich habe einfach mal ein paar gemacht und ich werde die nach dem Gottesdienst irgendwie an die Pinnwand heften oder so. Vielleicht wollt ihr was Zettelchen mitnehmen. Manchmal braucht man diese konkreten Erinnerungspunkte.